Morgen saßen wir mit 5 Kulturen an einem Tisch. Hab erfahren, hier gibt es einen Kroaten unter uns. Da war ein Österreicher, ich bin Deutscher, meine Frau Argentinierin und dann haben wir noch eine Freundin, die Kolumbianerin ist, die mit uns unterwegs ist. Sehr schön. Ich glaube, als Kinder Gottes spielt das eigentlich auch wenig eine Rolle, so aus welcher Kultur wir kommen, aber gut. Ich mache mal gerade dieses smarte Gerät hier an. Funktioniert das? Hört man mich? Oh, sehr gut. Ja. Wir hatten uns da erkundigt bei Dios Bisuyana, das wollte ich noch dazu sagen, weil wir beide aus dem sozialen Bereich kommen. Beide hatten wir etwas Soziales gelernt. Ich arbeite im OP und meine Frau halt in der Ernährung. Und so, das war aber 2008, dass wir uns erkundigt hatten. 2013 beten wir dann an diesem Abend und am nächsten Morgen kam die Antwort. Und dieser Dr. John, der das Krankenhaus mit seiner Frau zusammen gegründet hat, ein deutscher Chirurg und seine Frau ist Kinderärztin, rief uns am nächsten Morgen an. Es waren 5 Jahre dazwischen. Und so ist Gott, ja. So beantwortet er Gebete. Genau. Ich weiß nicht, gehe ich direkt über in die Predigt? Okay. Zu uns ist noch zu sagen, natürlich reisen wir rum und besuchen Gemeinden. Und ja, wir leben auch davon, dass uns Leute unterstützen auf unserem Weg. Das kann man tun anhand solcher Karten, die wir da vorne am Ausgang ausgelegt haben. Da kann man ankreuzen, wenn man unseren Rundbrief vielleicht bekommen möchte. Die liegen also da vorne. Aber ich möchte keinesfalls, dass irgendwie der Gedanke aufkommt oder so, jetzt noch ein Missionsehepaar und die wollen hier, ne? Spender und so weiter. Ich bin tatsächlich hier und ich möchte euch das sagen, ich liebe es, von Jesus zu sprechen. Ich liebe es, von dem zu berichten, was er gemacht hat in unserem Leben. Und ich liebe es, einfach in dieser Gemeinschaft seiner Kinder zu sein. Und ich möchte, dass ihr das wisst, wenn ich heute Morgen rede, dass ich vor einem halben Jahr Gott gefragt habe, in Peru noch, Gott, was möchtest du, dass ich der Gemeinde in Europa sage? Weil ich bin ein Mensch, ich weiß nicht, diejenigen von euch, die ein bisschen redebegabt sind, die jetzt nicht unbedingt so viel Lampenfieber haben in dem Moment, wo sie sich hier vorne hinstellen, können das vielleicht nachvollziehen. Also man kann sehr viel reden, ne, wenn man möchte. So. Also ich könnte euch jetzt ganz viel berichten. Aber ich möchte euch ganz gerne das sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und darum habe ich ihn gebeten, ein halbes Jahr lang. Und dann kamen wir nach Deutschland und ich habe mich hingesetzt und bin jeden Morgen mit meinem Papa zusammen aufgestanden. Mein Papa kommt aus einer Mennonitenkolonie aus Paraguay. Da hat man diese Tradition, dass man den Mate-Tee trinkt. Kennt ihr den Mate-Tee? Cooles Zeug zum Wachwerden. Das ist unsere Tradition. Wenn ich bei meinem Papa zu Hause bin, damals, als ich in Deutschland noch gearbeitet habe, sind wir jeden Morgen zusammen aufgewacht und haben diesen Mate getrunken. Danach sind wir wach und fit für die Arbeit und alle fragen sich, warum seid ihr so gut drauf? Und dieser Tradition folge ich jetzt, seit ich hier bin und habe dann im Anschluss Gott sehr viel gefragt. Wie sieht's aus? Was ist deine Botschaft? Wusstet ihr, dass es Gemeinden gibt, die jetzt nicht eine Uhr da hinten hängen haben, damit ich weiß, wie viel Zeit ich habe, sondern es gibt tatsächlich Gemeinden, und das war für mich total neu, es gibt tatsächlich Gemeinden, habe ich vor kurzem gehört, die haben da einen Countdown aufgehängt. Die haben halt irgendwie so die Idee gehabt, okay, wir geben jetzt 30 Minuten oder 20 bis 30 Minuten und in dieser Zeit muss er fertig werden mit seiner Predigt. Also ich glaube, würde mir schwerfallen, weil es tickt und so. Und als ich das gehört habe, habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt hier vorne stehe, vor euch, und ich hätte tatsächlich so einen Countdown. Und dieser Countdown würde mir sagen, okay, jetzt hast du 30 Minuten Zeit, dieser Gemeinde, diesen Leuten, diesen Geschwistern vor deinen Augen zu sagen, was ich ihnen sagen will. Was würde ich sagen? Stellt euch vor, das wäre mein Lebenscountdown. Stellt euch vor, das wäre mit Ablauf dieser 30 Minuten würde mein Leben quasi hier auf der Erde beendet sein und ich würde vor Gott stehen. Ich würde vor Jesus stehen. Das ist das, woran ich glaube. Ich glaube, dass ich nicht, dass ich gleich tot umfalle, keine Ahnung, keine Angst, daran glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die Zeit kommen wird, da werden wir alle vor Jesus stehen, wir werden vor ihm ins Auge sehen und in der Bibel steht sogar, er wird uns nicht fremd sein. Wir werden ihn erkennen. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann denke ich mir, was würde ich euch sagen? Wäre es mir wichtig, dass die Gemeinde in Österreich möglichst keinen Anstoß an dem nimmt, was ich sage? Wie war das bei den Aposteln? Wie war das bei den Propheten? Wie war es bei Jesus selbst? Wie hat er zum Volk geredet über das Reich Gottes, das kommen wird? War es ihm wichtig, nicht anstößig zu reden? Oder war es ihm einfach wichtig, aufs Reich Gottes hinzuweisen und diese Wichtigkeit auszudrücken? Wenn wir in die Bibel sehen, dann sehen wir zum Beispiel Paulus, der ein unglaubliches Auftragsbewusstsein hatte. Paulus hatte ein Auftragsbewusstsein, das so weit ging, dass wenn er über Jesus geredet hat, über das Reich Gottes, das kommen würde, ich erinnere an die Geschichte in Lystra zum Beispiel, wo sie ihn danach gesteinigt haben, das hat er auf sich genommen. Die Bibel sagt, er war am Boden quasi, man hat geglaubt, er wäre tot. Er war es nicht, aber er hat das auf sich genommen. Und was war der nächste Schritt von Paulus? Er ist aufgestanden, hat sich Staub von den Klamotten geputzt, wahrscheinlich auch das Blut weggewischt und ist weiter in die nächste Stadt und hat weiter gepredigt. Warum? Weil es so wichtig ist, weiterzugeben und zu erzählen, was da kommen wird. Auftragsbewusstsein ist ein Wort, in das ich mich verliebt habe. Genauso wie das Wort Freimütigkeit, was in der Bibel beschrieben wird als Charakteristik der ersten Christen. Wie sehr würde ich mir wünschen, gerade in dieser Zeit, in der viele Flüchtlinge nach Europa kommen, dass wir freimütig sind. Wenn ihr so Urmennoniten seid, dann, so wie ich zum Beispiel, als Kind habe ich mich da nie wirklich so zugezählt, so, ja, okay, Mennonitenbrüdergemeinde, aber wenn wir die Geschichte der Mennoniten angucken, das waren auch Flüchtlinge. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, uns jetzt Gedanken zu machen, inwiefern oder wie sieht es mit unserem Auftragsbewusstsein aus. Was, wenn alles das, was ich als Sohn aus einem christlichen Elternhaus erfahren habe, was, wenn alles das wahr ist? Was, wenn alles das wahr ist, was du gelernt hast aus deinem Elternhaus? Oder vielleicht vor kurzem? Wenn ich frage, was, wenn, dann möchte ich nicht, dass der Gedanke aufkommt von wegen, ja, das ist gar nicht sicher, worüber er da redet. Ich zweifle nicht, wenn ich sage, was, wenn. Ich möchte das nur als einen Punkt dahinstellen, an dem du dir Gedanken machen sollst, wie sieht es mit dir aus? Was, wenn sich alles als wahr erweist, was man dir erzählt hat? In 1. Mose 6, da finden wir eine Geschichte. Und diese Geschichte kennt jedes Kind. Gott kündigt etwas an. Gott sieht eine Situation auf dieser Erde, die, wie ich finde, sich vielleicht so ein bisschen ähnelt. Also der jetzigen. Die Geschichte dieser Menschheit oder das, was Gott geschaffen hat, die ist sowas von aus Rand und Band. Keiner hat wirklich Interesse an Gott, keiner sieht ihn mehr als wichtig oder hat ihn überhaupt präsent. Da ist nur ein Mann, der Noah. Gott sieht in diesem Mann, dass er ehrfürchtig ist und dass er mit ihm lebt, sagt die Bibel. Aber worauf ich hinaus will ist, Gott sieht seine Schöpfung und es in einigen Übersetzungen steht, es ist ihm ein Greuel. Oder es war ihm ein Greuel, die Menschheit oder seine Schöpfung so zu sehen, wie er sie vorfand zu dieser Zeit. Also beschließt er etwas. Er beschließt, dass er es regnen lassen würde. Etwas, was es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Es würde so stark regnen, dass er diese Erde überfluten würde. Und alles, was lebt, würde untergehen. Ich glaube, dass die Situation damals gar nicht so weit weg ist wie die heutige. Ich glaube, dass Gott auch heute wieder auf die Erde sieht und denkt, auch Mann, Leute, habt ihr nicht gesehen, worum es mir geht? Er sagt zu Noah, weil du ein Mann bist, der gottesfürchtig ist, der mich sieht, weil du ein Mann bist, dem ich wichtig bin. Du bist ein Mann, der mit mir lebt. Deswegen bitte ich dich, eine Arche zu bauen. Ihr kennt diese ganze Geschichte. Ich muss sie nicht ausführen. Es dauert auf jeden Fall 120 Jahre und Noah baut diese Arche, wird glücklicherweise fertig auch und zusammen mit seiner Familie überlebt er als Einziger. Ja, nochmal, wissen wir warum? Weil er gottesfürchtig war. Die Bibel sagt, dieser Mann lebte mit Gott. Ein Kapitel später, in Kapitel 7, 1. Mose 7, da passiert etwas total Unglaubliches. Es fängt plötzlich an zu regnen. Interessant, oder? Gott hatte was gesagt. Ein Kapitel später geschieht das, was er sagt. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit die Leute, die da gelebt haben, haben wahrscheinlich, stellt euch vor, 120 Jahre, sind wahrscheinlich des Öfteren auf Noah zugegangen und haben gesagt, so, Noah, bist du sicher? So? Ich meine, es sieht ja jetzt schon schön aus hier so, aber hat dir das Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Noah baut und baut im Vertrauen darauf, dass Gott das, was er gesagt hat, auch vollenden wird. In der heutigen Zeit sagen die Leute oft, ja, aber ob das, wie es in der Bibel steht, es gibt da so viele Themen, ob man das so wörtlich nehmen sollte? Sollte man wirklich das so glauben, wie es da steht? Gott ist doch ein liebender Gott. Noah glaubte daran. Eine zweite Geschichte beweist uns das Gleiche. Gott sagt wieder etwas. Und Gott sagt des Öfteren etwas. Und zwar in der Geschichte mit Mose. Steht in 2. Mose im Kapitel 11. Da kündigt Gott eine Plage an. Er hatte vorher schon Plagen angekündigt. Er hatte dem Pharao sagen wollen, okay, wenn du nicht so handelst, wenn du jetzt nicht reagierst, dann wird das und das und das passieren. Und Gott war da sehr kreativ. Wasser wurde zu Blut, Frösche kamen aus allen Ecken, Stechmücken, Ungeziefer, Viehpest, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und dann das. Sollte das wirklich ein liebender Gott so tun, wie er es gesagt hat? Ist Gott wirklich fähig, alle Erstgeburt zu töten, wenn der Pharao nicht so reagiert, wie er das wollte? In 2. Mose 12, ein Kapitel später, passiert genau das. Für den Pharao anscheinend immer noch so unglaublich und plötzlich wie Schnee im Januar. Wieder macht Gott genau das, was er gesagt hat. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Gott sagt etwas und wir sehen, er handelt. Sollte es tatsächlich wahr sein, dass man Gott glauben muss, wenn er was ankündigt? Sollten wir wirklich daran glauben, wenn Gott uns etwas sagt, dass er es auch tun wird? Frage an euch heute Morgen. Wie sehr glaubst du an die Dinge, die Gott gesagt hat in der Bibel, die du liest? Wir machen jetzt einen weiteren Schritt. Und zwar, wenn du Jesus kennst, wenn du die Geschichten aus der Bibel kennst, dann weißt du, Jesus ist vor 2000 Jahren etwa auf die Erde gekommen und hat uns durch seinen Tod am Kreuz sozusagen eine Arche gebaut, damit du und ich gerettet werden können. Ja? Dass wenn hier alles untergeht, können wir gerettet werden durch sein Angebot am Kreuz und durch seine Auferstehung. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das, was da steht? In Lukas 21, und daraus möchte ich kurz vorlesen, da steht etwas. Lukas 21, Vers 25. Dann werden Zeichen an der Sonne und Mond und den Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht
und Erwartung der Dinge, die da auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Jesus sagt weiter in Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Glaubst du das? Glaubst du das? Heute Morgen bei den Harichs waren wir im Zimmer als Familie und die Mädels, ich weiß nicht, wer das von den Mädels war, aber haben anscheinend in ihrer Teenie-Zeit da irgendwie an die Wand gemalt und irgendwelche Sachen hingeschrieben. Und da stand ein Satz und der hat mir gefallen und ich glaube, der passt auch hier genau hin. Der stand, alles Sichtbare wird vergehen, aber das Unsichtbare bleibt in Ewigkeit. Das Unsichtbare bleibt in Ewigkeit. Meine Frau und ich hatten den Wunsch, als wir uns kennenlernten, wir haben uns in einer Bibelschule in Paraguay kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt und wir haben schnell gemerkt, dass sowohl sie als auch ich einen ganz, ganz tief verankerten Wunsch hatten in uns. Wir wollten Gott dienen und wir wollten Menschen dienen. Irgendwie. Aber wir wollten nicht einfach nur so leben, ohne Herausforderung. Und dann waren wir 2013 tatsächlich bei uns zu Hause. Wir haben im Haus meines Vaters gewohnt, ein sehr schönes Haus. Wir haben eine tolle große Wohnung gehabt, hatten einen Kamin da in der Wohnung und haben Abend für Abend an diesem Ofen gesessen, während das Feuer da brannte und so. Und sehr schön idyllisch, draußen fiel der Schnee. Und plötzlich gibt Belen mir einen Brief, der an dem Tag reinkam. Und das war ein Brief vom deutschen Staat. Und ich gebe es euch wörtlich, also nicht wörtlich wieder, sondern mit meinen Worten. Darauf stand, sehr geehrter Herr Giesbrecht, Sie werden 2052 in Rente gehen. Okay, ich hatte einen guten Job. Wir haben zwei gesunde Kinder. Wir haben die Teenie-Arbeit gemacht bei uns in der Gemeinde. 4 Jahre lang. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eigentlich vieles gehabt, worauf andere Leute hinarbeiten. Was andere als Ziel sehen. So von wegen, wenn ich das erreiche, dann wow. Im Grunde haben wir sehr, sehr gut gelebt. Und trotzdem war da dieser Wunsch in unserem Herzen, dass Gott uns für etwas speziell gebraucht. Dass Gott uns in etwas gebraucht, wo wir sehen, dafür sind wir, so wie es in Epheser 2, Vers 10 steht, geschaffen zu guten Werken. Wir sind vorbereitet dafür, wir sind perfekt. Dieses Wort Werke ist im Griechischen Poema. Das bedeutet, das ist ein Gedicht. Ja? Wir sind geschaffen als Gedicht. Gott hat sich inspiriert, als er uns schuf. Er war so inspiriert, dass er uns perfekt schuf für etwas. Wenn du in den Spiegel siehst, ich weiß nicht, ob du auch denkst in deinem ganzen Alltag, wenn du gestresst bist und so weiter, dass du geschaffen bist zu guten Werken. Lass dir sagen, es ist so. Ich weiß nicht, was dein Schönheitsideal ist oder was dein Ideal ist für Perfektion im Alltag. Aber du bist perfekt geschaffen für einen Auftrag, für eine Aufgabe, für die jemand anders gar nicht so gut ausgerüstet ist. Er hat sich inspiriert in dir. Und so saßen wir da und haben uns gedacht, ist das jetzt, was wir tun? Ist das alles? Kommt da jetzt nichts mehr? Bis 2052 sitzen wir jetzt jeden Abend am Kamin und freuen uns, dass der Arbeitstag vorbei ist und hoffentlich das Wochenende kommt und wir wieder mit den Teens losziehen können und so weiter. Abgesehen davon, es war eine tolle Zeit. Aber wir wussten, dass wir einer Zeit entgegengehen, wo Gott noch etwas vorhat, wo Gott noch etwas anderes vorhat. In dieser Geschichte gehen wir jetzt, sehen wir, dass Gott angekündigt hat, dass etwas passieren wird. Und zwar, Jesus sagt da, dass sich Dinge in unserer Welt ergeben werden, die ankündigen, dass er wiederkommt. die wir sehen auch in anderen Geschichten und in anderen Evangelien, dass das Wiederkommen Jesu auf jeden Fall Fakt ist. Er hat das selber angekündigt. Und er sagt, meine Worte werden nicht vergehen, auch wenn alles andere vergeht. Und bis all das geschieht, haben wir noch was anderes, was wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollen. Und zwar steht das in Matthäus 25, Vers 14. Da steht, das ist eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Denn es ist wie bei einem Menschen, der ins Ausland reiste, seine Knechte rief und ihnen seine Güter anvertraute. Und einem gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinem Vermögen und reiste gleich danach ab. Wir wissen, was mit diesen Talenten passiert ist. Der erste hat 5 bekommen. In der Abwesenheit seines Herrn hat er die verdoppelt. Der zweite hat es genauso gemacht. Er hatte weniger bekommen, aber hat die auch verdoppelt. Der dritte bekam 1. Und dieses eine Talent vergrub er. Wenn wir hier, also wir gehen hier in eine Geschichte quasi direkt in die Mitte rein, wo Jesus vorher schon vieles erzählt hatte. Jesus erzählt diese Geschichte, nachdem er vieles andere berichtet hat und erklärt den Jüngern damit, dass sie jetzt in einer Zeit leben, in der er anwesend ist. Aber dass eine Zeit kommen wird, wo er nicht anwesend sein wird. Aber diese Zeit wird vergehen und er wird wiederkommen. Er sagt in dieser Geschichte, dass er wiederkommen wird. Und was er ihnen damit sagt, ist, ihr sollt in dieser Zeit nicht irgendwie auf dem Berg klettern und irgendwelche Ausschauaktionen halten, wann kommt der Herr wieder oder von wo, aus welchem Weg und wie es die Juden heutzutage noch tun. Wir glauben, da ist ein ganz klarer Weg, von da wird er kommen, durch dieses Tor. Wir sollen durch diese Geschichte ermutigt sein, diese Zeit zu nutzen, und zwar aktiv zu nutzen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Wir sollen mit dem beschäftigt sein und so unsere Talente verwalten, wie der Herr, der sie uns gelassen hat, sie verwalten würde. Wenn wir hier über Talente reden, dann dürfen wir das nicht nach unserem deutschen oder deutschsprachigen Kontext beurteilen. Für uns ist ein Talent etwas, das wir gut können. Ja? Talente hier in der Musik zum Beispiel. Talente, die wir sonst in unserem Leben haben, was wir gut können. Darum geht es hier nicht. Es geht um eine Währung. In der damaligen Zeit hätte ein Grieche oder ein Jude hätte sofort verstanden, ein Talent ist eine Währung. Ich habe mal im Internet geguckt, ich weiß nicht, wie sicher das ist. Aber ein Talent war damals ungefähr 1000 bis 1700 Euro. So. Interessant ist, dass es hier gar nicht um den Wert geht, den dieser Herr hinterlässt. Er gab jedem nach seinem Vermögen, steht in meiner Bibel, in der neuen Luther. Ich weiß nicht, welche ihr habt. In einer älteren Luther-Version steht jedem nach seiner Tüchtigkeit, in der Elberfelder jedem nach seiner Fähigkeit und in der Schlachter jedem nach seiner Kraft. Okay? Diese Dinge sind eigentlich nur Bilder dafür, dass wir Möglichkeiten und Verantwortungen bekommen haben. Jesus gebraucht das als Bild für Möglichkeiten und Verantwortungen, die er hinterlässt. Er hinterlässt sie uns. Und wenn ich sage uns, dann meine ich seinen Jüngern. Siehst du dich als sein Jünger, als seinen Schüler, auch wenn du vielleicht schon 20, 30 Jahre mit ihm auf dem Weg bist? Bist du immer noch ein Schüler, ein Jünger? Er hat dir Möglichkeiten und Verantwortung hinterlassen. Aber bei diesen Möglichkeiten und Verantwortung, da geht es auch nicht unbedingt in erster Linie um kirchliche Dinge. Es geht nicht um Begrüßungsdienst, um Gesangsanleitung, um Predigtdienst oder sonst was. Ich glaube, dass diese Dinge alle darin enthalten sind. Aber eigentlich geht es nicht um kirchliche Sachen. Es geht um alles. Jeder hat verschiedenartige Möglichkeiten. und Verantwortungen. All diese Dinge sollen so zentriert sein, dass sie auf ihn hinlaufen. Das ist in diesem Beispiel gemeint. Welche Verantwortung hat dir Gott gegeben? Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel von den Kreisen kennst, dass wenn, ich sage das anders. Ich habe Arbeitskollegen, die nicht gläubig sind. Sind diese Arbeitskollegen, die nicht gläubig sind, irgendwie verknüpft mit dem Verantwortungsbereich von Donut? Ich glaube nicht, ne? Er hat einen ganz anderen Verantwortungsbereich, und zwar sind das die Leute, die er kennt, die ich vielleicht nie kennenlernen werde in seinem Alltag. Machen wir uns bewusst heute Morgen bitte, dass wir Verantwortungsbereiche haben. Wir haben Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht nur wir kennen. Ein anderer aus unserem bekannten Kreis, der vielleicht viel evangelistischer unterwegs ist, wird die vielleicht nie kennenlernen. Aber lass dir gesagt sein, das ist dein Verantwortungsbereich. Das sind deine Talente. Und die Möglichkeiten, die du hast, diese Verantwortung wahrzunehmen, sie mit Jesus zu connecten, die hat er dir übergeben. Alles soll im Hinblick auf ihn und zu seiner Ehre passieren. Also wir haben gelernt, wir sollen aktiv sein in dieser Zeit, ja? Die zwei Leute, die Talente bekommen hatten und die sie verdoppelt haben, da habe ich mir am Anfang gedacht, warum hat jetzt der eine 5 bekommen und der andere 2? So. Warum das Ganze? Hat den einen mehr vertraut, dem anderen weniger oder so? Es ging dabei um die Fähigkeiten, um die Möglichkeiten. Der Wert war gar nicht so wichtig, aber seht mal. Als der Herr zurückkam, hatten sie beide verdoppelt. Unabhängig davon, wie groß der Wert war, den sie überlassen bekommen hatten. Sie hatten beide verdoppelt. Und für mich ist das so ein Zeichen dafür. Sie hatten den Meister, also sie haben den Meister gekannt. Sie haben ihren Herrn gekannt. Sie wussten, wie er diese Talente verwalten würde, wenn er da gewesen wäre in dieser Zeit. Sie hatten ihn beobachtet. Sie waren nah bei ihm. Sie wussten, wenn er jetzt in meiner Situation gestanden hätte, dann würde er so reagieren. Dann würde er mit dem, was meine Möglichkeiten und Verantwortungen sind, würde er so reagieren. Und sie verdoppelten ihr Guthaben. Aber sie wussten auch, dass es nicht ihr Guthaben war oder ihr Reichtum war, sondern der Reichtum des Herrn. Wie sicher bist du dir, dass das, was du hast, gar nicht dir gehört? Es ist eine tolle Lebensschule, wenn man als Missionar unterwegs ist und merkt, das, was ich habe, das, was ich bekomme, das, was auf meinem Konto ist, das gehört mir gar nicht. Man kann viel freigebiger sein, andere Leute auch zu unterstützen, weil wir wirklich vom Herrn bekommen, so fühlt sich das an. Und er derjenige ist, der das verwaltet. Sie wussten, dass alles, was sie hatten, dem Herrn gehörte und haben es dementsprechend verwaltet, unabhängig vom Wert. Sie haben den gleichen Lohn erarbeitet. Das waren die zwei. Der dritte hatte keine Frucht gebracht, weil er das gleich vergraben hatte. Ja? Seht mal, ob ihr das nicht vielleicht auch in unserer heutigen Zeit, vielleicht in den Gemeinden, in euch selber seht. Da ist jemand, und es steht in der Bibel so, dass er Angst hatte vor dem Ernst und vor dem Zorn des Meisters. Er hatte ein total schräges Bild von seinem Herrn. Er hatte ein schräges Bild. Er hat ihn anscheinend nicht beobachtet. Er hat anscheinend nicht gewusst, wie der Herr dieses Guthaben verwalten würde. Und aus Furcht, dass er bestraft werden würde, wenn er irgendwas mit dem, was er übergeben bekommen hatte, falsch machen würde, hat er es vergraben, um ihm das 1:1 zurückzugeben. Und an dieser Stelle steht in der Bibel, dass er nach der Rückkehr des Herrn in die Dunkelheit übergeben wurde, dahin, wo Zähne klappern ist. Ich weiß, Leute, dass sich das sehr, 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 sehr hart anhört und sehr, sehr krass anhört. Aber ich glaube, dass das, was Jesus angekündigt hat, dass das geschehen wird. Ich glaube, dass wir alle vor Jesus stehen werden, ihm in seine Augen sehen werden. Ob du das glaubst oder ob du das willst oder nicht, das wird so sein. Diese Predigt soll keine Angstmache sein. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen. Und ich glaube, und ich habe an dieser Stelle sehr großen Frieden darüber gespürt, dass das ein Wunsch ist, den Gott hat in der heutigen Zeit. Dass wir erkennen, dass uns vielleicht noch Zeit bleibt, aber wie viel, das wissen wir nicht. Was machen wir damit? Dieser letzte von den drei Männern, die da Talent übergeben bekommen hatten, hat vielleicht mit anderen Worten so reagiert. Du hättest mir am besten nichts überlassen. Denn dann hätte ich mich nicht fürchten müssen und hätte ein ruhiges Leben führen können. Könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas gibt? Fühlt ihr euch vielleicht selber mal so? Ich habe mich manchmal gefragt, Gott, warum kannst du mich nicht einfach ein ganz, ganz normales Leben führen lassen, so wie meine Freunde? Die haben alles das, was ich auch hatte, und die sind einfach nur glücklich. Aber dass dieser Wunsch, aus dem, was er uns gegeben hat, etwas zu tun, etwas zu machen. Und ich fand es interessant, dass der Donat am Anfang, als es hier um die Kollekte ging, da hast du ein Wort gebraucht, und zwar das irgendwie was mit Ewigkeitspotenzial. Dass dieses, was jetzt gegeben wurde, dass das Ewigkeitswert hat. Wenn ich mir eins wünsche für mein Leben von ganzem Herzen, dann ist es, dass das, was ich tue, dass das, was ich mache. Und ich hoffe, dass wir eine Flamme entzünden können heute Morgen, dass du auch diesen Wunsch bekommst, dass das, was du tust, das, was du lebst, dass deine Verantwortung und Möglichkeiten von dem Wunsch wirklich übermantelt sind, dass du Ewigkeitspotenzial hast in all dem, was du tust. Denn es geht bei weitem nicht darum, was wir hier erfahren und bekommen können. Zum Schluss möchte ich euch was vorlesen. Ich glaube, es ganz gut dazu passt. Und zwar ist das die Geschichte vom Sekundenbruchteil. Angenommen, du hast eine Statistenrolle in einem Film, der bald herauskommt. Wahrscheinlich wirst du diese Szene, in der hunderte Menschen herumlaufen, genauestens untersuchen. Und nur auf diesen einen Sekundenbruchteil warten, in der du deinen Hinterkopf sehen kannst. Vielleicht sind deine Mutter oder dein bester Freund genauso begeistert von diesem Sekundenbruchteil wie du. Vielleicht. Aber niemand sonst wird erkennen können, dass du es bist, selbst wenn du es ihnen sagst. Das ist ihnen wahrscheinlich egal. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie wäre es, wenn du bei der Premiere das ganze Kino mietest und alle deine Freunde und deine Familie einlädst zu kommen und sich diesen neuen Film über dich anzusehen. Die Leute werden sagen, du Idiot, wie kommst du darauf, dass es sich um dich handelt in diesem Film? Es gibt aber Leute, die sind noch viel wahnwitziger als diese Beispielperson. So viele von uns denken und leben, als ginge es im Film des Lebens nur um uns. Was ja auch nicht so erschreckend ist in unserer egomanen Gesellschaft. Betrachten wir diesen Film des Lebens mal ehrlich. Es ist interessant, Gott erschafft die Welt. Hast du damals gelebt? Hat er zu dir gesagt, es ist gut, als er das alles schuf? Dann rebellieren die Menschen gegen Gott, der in diesem Beispiel eine Art Hauptrolle spielt, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest. Und Gott überflutet die Erde, um das Chaos loszuwerden, das die Menschen angerichtet hatten. Einige Generationen später sondert Gott einen 90-jährigen Mann mit Namen Abraham aus, um ihn zum Vater einer Nation zu machen. Hattest du irgendwas damit zu tun? Später kommen noch Josef und Mose und viele andere ganz normale und unzulängliche Leute dazu, um die es in diesem Film an sich auch nicht geht. Gott ist der eine, der sie aussucht, sie leitet und Wunder durch sie wirkt. In der nächsten Szene sendet Gott sogenannte Richter und Propheten zu seinem Volk, weil die Menschen ihm anscheinend nicht das eine geben können, das er von ihnen verlangt. Gehorsam gegenüber ihm als Schöpfer des Ganzen. Und dann der Höhepunkt. Der Sohn Gottes wird in dem Volk geboren, das Gott irgendwie immer noch liebt. Während der Zeit auf der Erde lehrt sein Sohn seinen Nachfolgern, was wahre Liebe wirklich ist. Dann stirbt der Sohn auf böse Weise, wird auferweckt und geht zurück, um bei Gott zu sein. Von Anfang bis Ende geht es in diesem Film offensichtlich nur um einen, um Gott. Er ist der Hauptdarsteller. Wie ist es nur möglich, dass wir so leben, als ginge es im Film des Lebens um uns? Unsere Rolle in diesem Film liegt irgendwo zwischen der Apostelgeschichte und der Offenbarung. Wir hatten nur einen Sekundenbruchteil, um auf dieser Erde zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte, dass mein Bruchteil darin besteht, so viel wie möglich aus unserem Verhältnis zu Gott zu machen. In 1. Korinther 10, Vers 31, da steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Nur darum geht es in unserem Sekundenbruchteil. Wisst ihr, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er hat euch erwählt, er hat uns erwählt. Und da steht weiter, und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Warum? Weil ihr Ewigkeitspotenzial habt. Ihr habt das Potenzial, nicht etwas zu bewirken, was hier auf der Erde, wow, Wunder wie aussieht. Ihr habt Ewigkeitspotenzial in euch, in eure DNA hineinbekommen, als Kinder Gottes. Ich habe euch eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dieses Hingehen, das möchte ich auch klarstellen. Ich sehe das in keinster Weise so, ihr sollt jetzt alle irgendwie in die dritte Welt gehen und da Missionare sein. Ich glaube, Österreich braucht euch. Und ich glaube sogar, das hat mal ein Pastor gesagt, dass er der wichtigste Mensch auf der Welt ist. Da dachte ich mir, lieber Scholli, so, aber das ist immer ein Statement. Sagt er, ja. Weil die Bibel sagt, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Und er hat gesagt, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Kann es etwas Wichtigeres geben? Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. In Österreich. Vielleicht sonst irgendwo. Irgendwann. Aber ihr seid Botschafter. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe die ersten zwei Geschichten, und damit komme ich jetzt zum Schluss, die ersten beiden Geschichten von Noah und von Mose habe ich erzählt, und ich habe gesagt, Gott hat etwas gesagt und dann passierte etwas. Zwischen diesem Gesagten und der tatsächlichen Begebenheit, dem, was dann darauf folgte, war jeweils ein Kapitel. Gott kündigt den Regen an, ein Kapitel später regnet es. Die Plagenankündigungen werden angekündigt, ein Kapitel später lesen wir, dass Gott es genau so gemacht hat, wie er es gesagt hat. Das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass Gott noch einen Plan mit uns hat. Gott hat noch einen Plan mit uns, weil wir noch hier sind. Und es lässt mich zu einem weiteren Schluss kommen, und zwar, dass das derzeitige Kapitel noch nicht zu Ende ist. Aber die Frage, die ich euch zum Schluss stellen möchte, oder die zwei Fragen, die ich euch stellen möchte, und vielleicht nehmt ihr die mit nach Hause. Wie lebst du dein aktuelles Kapitel? Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Er ist noch nicht wiedergekommen, richtig? Das ist für mich die Tatsache, dass dieses Kapitel noch läuft. Und manchmal denken wir uns, ja, ist ja schon so viel Zeit vergangen. Freunde von Abraham bis Jesus, da waren ungefähr 2000 Jahre dazwischen. Das kommt uns ganz schön weit weg vor, aber zu Zeiten von Jesus, da hat man Abraham gesehen, das ist ganz schön lange her schon. Für uns war das, was Jesus auf dieser Erde bewirkt hat, das ist auch schon ganz schön lange her, aber im Grunde die gleiche Zeitspanne in etwa, 2000 Jahre. Wie können wir uns zur Ruhe setzen und denken, Gott hat jetzt, ist alles schon so wie es immer ist, halt, ne? Jetzt passiert nicht mehr viel. Wie lebst du dein aktuelles Kapitel? Und wie sieht das nächste Kapitel, das bereits angekündigt ist, für dich aus? Ich möchte mit euch beten gern. Jesus, ich bete, dass deine Worte wirklich auf fruchtbaren Boden fallen in uns. Dass wir mit diesen Möglichkeiten und mit dieser Verantwortung, die du uns gegeben hast, die du uns übergeben hast, etwas machst. Dass du geehrt wirst, Herr, durch unser Leben. Nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre wirklich. Dass Menschen, die um uns herumstehen, die du noch retten möchtest, weil dieses Kapitel einfach noch nicht vorbei ist, dass sie dich in uns sehen können. Und ich danke dir einmal mehr, Herr, dass wir hier zusammen sein können als Geschwister. Danke dir, dass es in Europa Menschen gibt, die dich lieben und die Antwort haben auf diese vielen Fragen, die um uns herum gestellt werden in den Medien oder in der aktuellen politischen Situation. Jesus, ich bete, dass wir unseren Sekundenbruchteil zwischen der Apostelgeschichte und der Offenbarung so sinnvoll nutzen, Herr, dass du geehrt wirst. Denn du schreibst die Geschichte und du bist der Hauptdarsteller. Lass uns bitte sehen, wie wichtig dir diese Menschheit ist und wie verloren sie sind ohne dich. Wir sind Botschafter für dich. Und ich bete, dass du mein Land, dass du Österreich und die Länder drumherum segnest, ja. Dadurch, dass Menschen, die dich kennen, sich erheben und von dir reden, in Freimütigkeit, so wie es die ersten Christen gemacht haben. Vergib uns da, wo wir so leben, als wären wir die Hauptdarsteller. Dein Wort nennt das Sünde. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Fokus auf dich richtest. Amen.